Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Goiner holt das Spiel aus Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Geil, dass ihr auch heute wieder reinhört zu unserer 107. Folge unseres Futsal-Podcasts. Und heute hier am Mikrofon wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Das war nicht abgesprochen. Daniel San, Namaste an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Es freut mich, wieder dabei zu sein. Und ja, schön. Daniel, Weimar.
Genau, wir lassen jetzt die Emotionalisierung des Starts. Lassen wir jetzt. Ich grüße dich übrigens heute aus einem ganz anderen Raum, würde ich fast sagen. Und zwar aus meinem Kleiderschrank.
Ja, hört man, vielleicht hören die Zuhörer es gerade und Zuhörerinnen, dass du dich viel voller anhörst.
Ja, ich wollte mal.
Und das liegt nicht daran, dass du gerade noch ein dickes Brötchen gegessen hast.
Das ist schon weggesnackt. Tatsächlich habe ich letztens einen Podcast gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, es war ein Podcast über Tonverbesserung und dann gab es eben eine Podcasterin, die auch im Schrank aufgenommen hat, einfach um einen besseren schallisolierten Raum zu haben, weil ich sonst in meinem großen Raum, in meinem Wohnzimmer mit Küche und so aufgenommen habe. Und ja, ich glaube, es ist besser so ein paar Platten bestellt, so ein paar Schaumstoffplatten für die Schallisolierung. Und jetzt klinge ich auch sehr voll.
Ja, und
jetzt kann ich auch Werbung machen. Ja, Futsal, Bundesliga.
Wir können ja mal so einen Stephen King Horror machen gerade, von wegen so, schaut mal in euren Kleiderschrank, vielleicht ist dort ein Daniel Weimer, der gerade Podcast.
Der macht dann immer, sag mal, Futsal, wenn du den aufmachst.
Wenn aus dem Kleiderschrank das Wort Futsal kommt.
Genau, dann seid ihr richtig. So,
Klamauk aus dem Kleiderschrank heute.
Sebastian, ich hoffe, du hast eine gute Futsal, zwei gute Futsalwochen. Wir haben ja wieder einen Gäste-Podcast reingehauen mit Julian Luca, letzter Podcast über Kommentatorentätigkeiten, wer das nochmal nachhören möchte. Was hast du in den letzten zwei Wochen für Futsal News gesammelt?
Also es gab einiges, es ist tatsächlich einiges passiert, ne? Beziehungsweise auch die Regionalligen und so weiter hatten ja Spielbetrieb, aber wahrscheinlich so, dass das was die größte Aufmerksamkeit jetzt gezogen hat, war dann jetzt Ricardinhos Ende der Nationalmannschaftskarriere. Das ist sicherlich eine News wert. Der größte Spieler oder einer, vielleicht der größte Spieler aller Zeiten.
Ist er der GOAT? Letztendlich haben wir jetzt im Futsal dieselbe Diskussion, ja, oder? Also Falcao oder?
Ja, wobei man muss hier immer auch Kinder seiner Zeit betrachten und Falcao ist so ein bisschen auch, ich habe es schon mal gesagt, ich finde, Ricardinho hat diesen GOAT-Titel schon eher verdient, ja, weil er in einer anderen Kultur des Futsals und auf einer anderen Ebene das Ganze auch jetzt in allen Ligen nachgewiesen hat, Weltmeister, Europameister und wahnsinnige Tore gemacht hat. Also der Ricardinho hat Tore gemacht, die wir uns so in den Träumen so gar nicht vorstellen konnten. Und deswegen, also der hat so komische Sachen gemacht, die kannst du biomechanisch teilweise gar nicht nachvollziehen, was Ricardinho gemacht hat. Also von daher für mich schon auch mit der GOAT.
Auch weil sein Team erstmal potenziell schwächer war als vielleicht die Mitspieler von Falcao. Also muss man ja auch sehen, ja, dass die portugiesische Mannschaft vom Potenzial her vielleicht ein Tick schwächer ist, vielleicht war, also auch war und jetzt den Titel geholt hat. Das ist einfach spektakulär, Ende einer Karriere. Findest du auch besser Zeitpunkt, oder?
Ja, also mit Weltmeistertitel kannst du aufhören. Der bleibt dir erhalten. Und ja, wir werden ihn ja weiter noch im Vereinsfußball sehen, hoffen wir, ne? Und damit verbunden freuen wir uns noch auf ein, zwei, drei, vier, vielleicht mehrere Spielzeiten. Aber im Portugal-Dress werden wir ihn jetzt also nicht mehr sehen. Also alle, die sich darauf gefreut hätten, ihn jetzt bei der EM in Amsterdam oder in den Niederlanden sehen zu können, Dort wird man ihn nicht sehen. Wird aber auch spannend dann, wie die portugiesische Mannschaft ohne ihn agiert, wobei ich da jetzt keine großen Probleme sehe, weil er sich da auch mehr und mehr rausgenommen hat und mehr zum Teamplayer wurde. Aber man muss immer noch sagen, wie du schon sagst, die portugiesische Mannschaft vielleicht nicht vergleichbar mit so einer brasilianischen Mannschaft von vor 10 Jahren, wo Falcao dann gerockt hat, von der insgesamt Qualität. Umso größer ist natürlich der Impact von Ricardinho da auch nochmal zu bewerten. Also,
der Goat. Wir haben noch Schumacher vergessen als Goat. Das Brasilianer nennen dann auch immer mal gerne im Futsal Schumacher. Ich habe den.
Ja, den man kaum kennt. Ne? Es gibt ja ganze individual technische und taktische Elemente, die nach Schumacher benannt wurden. Der Schumacher ist auch so ein, ich glaube, es ist so ein.
Die Portugiesen würden jetzt sagen, die Brasilianer würden sagen Schmacker. Die sagen dann Schmacker. Die können das nicht aussprechen. Das ist auch nicht schlecht.
Hat für die Ader-Position auf jeden Fall immer wieder neue Elemente gebracht. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, Ricardinho in einer gewissen Art und Weise von der Kreativität, vom Impact und auch insgesamt einfach unvergleichbar.
Ja, unvergleichbar. Weißt du, was ich unvergleichbar finde?
Nee.
Ich sage nur eins, egal wer du bist. Oder die Welt soll den Großen gehören. Die Welt ist für die großen Namen.
Die Welt wartet.
Die Welt wartet auf die großen Namen. Sebastian, ich hab das so im Ohr. Ich hab das so im Ohr.
Kannst du dir nicht so einen Jingle einspielen, bitte? Egal wer du bist.
Sollen wir mal einen Jingle einspielen? Nicht, dass wir das jetzt vorbereitet hätten, aber sollen wir mal gucken, was man vielleicht aus dem Jingle aus daraus machen könnte. Wir haben da ja mal ein bisschen, getestet. Ob man auch den beiden, also ob der DFB nicht diese Werbung nutzen könnte, den Einbau in einem Futsal-Slogan, sodass es ja zum Branding gehört, der Highlight. Ja, dass der Werbespot zum Branding gehört. Wir haben zwei Varianten mal gemacht und die Zuschauer können sich ja mal in den Kommentaren melden, welche Version da die präferierte ist. Nehmen wir zuerst deine Version, Sebastian, mit den originalen Ausschnitten.
Egal wer du bist, was du machst.
Futsal Bundesliga.
Ja, egal wer du bist, was du machst. Futsal Bundesliga.
Geil.
Könnt ihr?
Ding.
Ja. So, das ist die eine Version. Und ich habe auch eine zusammengeschnitten mit Hilfe von Google Translator. Noch ein bisschen
die Welt wartet auf große Namen. Egal wer du bist. DFB Futsal Bundesliga.
Die Welt war auf großen Namen, egal wer du bist.
Ja, du hast auf jeden Fall keine Quellenprobleme. Du hast keine Quellenprobleme, aber
ja.
Urheberrechtlich alles in Ordnung bei dir. Ja, das ist ein Slogan mal für die Bundesliga, ne? Ich finde so, also jetzt nach 6 Spieltagen Highlights und so weiter, immer wieder, ich glaube, in 3/4 der Highlights kriegst du dies, egal wer du bist, was du machst. Ja. Ich glaube, das hängt uns allen wirklich schon in den Ohren, richtig? Und oder auch hier, genau was du gerade noch sagtest, mit die Welt wartet auf die großen Namen. So.
Weißt du, was lustig wäre, wenn sich das Mädchen, dann wenn die dieselben ersten Sätze sagt, egal wer du bist, und dann auf einmal sagt, komm zum Futsal, aus dem Nichts,
ja,
einfach so.
Man hat sie doch, einfach Jimmy dahin schicken, der nimmt nochmal kurz auf. Der DFB hat doch die Kontakte. Vielleicht mit ihr so ein Slogan einsprechen, ne? Richtig geil.
Wäre stark. Also,
fände ich super. Also mir hängt da im Ohr und ja. Wer weiß, was der DFB daraus machen könnte. Aber geil. Ja, so. Daniel, wir müssen
ja, Gas geben. Ziemlich viele News. Ich habe noch News. Es gibt einen neuen Futsal-Club. In dieser schlimmen Zeit, wo wir 21 Futsal-Clubs verlieren, gibt es einen neuen Futsal-Club, die sich gemeldet haben bei uns.
Wir feiern jedes Tröpfchen Wasser.
Ja, Futsal Biberach hat sich gegründet aus einigen Spielern, die wohl schon vorher Futsal nebenher gespielt haben. Und versuchen jetzt in der Württemberg-Liga, also liegt in Württemberg, dort gab es jetzt die Ansage, wenn es 6 Teams gibt, gibt es eine Württemberg-Winterliga. Wäre stark, wenn da was gehen würde. Und ansonsten würde das Team dann nächstes Jahr eine Regionalliga starten. Denn der Württembergische Fußballverband, nehme ich mal an, hat genauso einen Vertreter zum Aufstieg. Ja, da ist da weiter in Württemberg, außer die Stuttgarter, vielleicht niemand gibt, dann kann man ja direkt starten. Bin gespannt. Also, ja, neuer Club. Ja.
Hoffen wir mal, dass das wächst. Es wächst, hoffe ich.
Richtig.
Ja, wir freuen uns über jeden Club, der jetzt dazukommt wieder. Echt. Muss man einfach sagen, ne? Ansonsten zu den News. Es gab schon in den Regionalligen, ne, wir haben ja angekündigt, das Topspiel im Westen vor, ich glaube, gut 10 Tagen war es. Köln gegen Cheruskar. Ich muss leider sagen, das war doch eine recht einseitige Geschichte. Köln gewinnt da relativ deutlich. Deutlich. Ja, und es zeichnet sich, wir können die Regionalliga eigentlich heute relativ kurz halten, denn leider zeichnet sich in den Regionalligen West und Süd vor allem halt eine Hegemonie, eine Dominanz der Kölner und auch der Regensburger ab. Mittlerweile punktverlustfrei und auch schon mit Abstand vorne. Ja, also Regionalligen, in denen sich laufen. Aber das Topspiel jetzt Cheruskar gegen Köln, das war schon gewiss vom Ergebnis her auf jeden Fall einseitig. Und am Ende des Tages hat sich eigentlich gezeigt, dass, ja, dass die Kölner wahrscheinlich da im Westen nichts anbrennen lassen werden. Und wir haben ja gehofft auf spannende Spiele oder auf eine spannende Saison. Aber ich sag mal, 8-2 war es genau. Ja, das ist schon deutlich. Und damit verbunden gehe ich mal davon aus, dass sich das diese Tendenz, weil die Kölner ja auch in den letzten Jahren relativ stabil immer oben waren mit Sennestadt auch unter anderem, aber vor allem immer stabil Zweiter. Nein,
wir haben auch eine Überraschung im Norden übrigens, in der Regionalliga Nord. Ja. Leiter, unsere Kieler haben verloren.
Oh,
wir
ja.
Wir wollen doch Andi Václavik und Paul Muschel eigentlich in der Bundesliga sehen und leider hat man
gegen St. Pauli verloren. St. Pauli wäre auch nicht schlecht.
In der total. Ja? Aber, und Wolmarshausen hat gepatzt gegen Sparta Futsal. Also die Liga ist sehr spannend im Norden, wenn nicht sogar die spannendste von allen, denn Kiel ist vorne mit 18, dann kommen 1, 2, 3 Teams mit 15, dann noch 2 Teams mit 12. Super spannende Liga. Spannendste von allen, würde ich sagen.
Ja, also da zeichnet sich eine Spannung ab. Das wird sich natürlich im Laufe der Saison noch reduzieren da oben, aber wenn da so 2, 3 Mannschaften um den Relegationsplatz kämpfen, wäre das schon geil. Und anscheinend kann dort auf jeden Fall oben jeden schlagen. Das ist schon mal gut. Das sieht man anhand der jetzigen 7 Spieltage. Ja, also dann, wer Spannung braucht, der muss wohl in den Norden gucken. Weil ich glaube, im Westen und im Süden kann man aktuell so langsam den Spannungsbogen sinken lassen.
Ja. Sollen wir weitermachen? Dann haben wir heute mehr Zeit für andere Themen.
Ja, lass weitermachen. Was hast du denn noch so auf dem News-Herz?
Ich habe eine ganz skurrile News aus der dritten Liga, wenn man das so bezeichnen möchte. Und zwar aus der Mittelrhein-Liga. Dort gab es ein ziemlich kurioses Spiel der Bergheimer Futsal Falcons gegen Sportclub Einrhein oder auch Fenerbahce Köln früher. Und das Spiel war aus verschiedenen Aspekten einfach mal skurril. Das erste war, es wurde da sonst waren alle Spiele immer kostenlos, erstmal ein Eintrittspreis von 10 Euro aufgerufen.
Wow,
gibt's für eine Mittelrhein-Liga?
Essen?
Ja, geil, so mit Buffet wäre gut. War Christians Idee. Also wenn die noch Buffet anbieten würden, all you can eat, wäre das super.
Wäre eigentlich ja, also gab es das? Weiß man das? Also weil
ich glaube nicht.
Euro finde ich gerade nämlich relativ unglaublich für Mittelrhein-Liga.
Ja, es könnte sein, dieses Duell ist auch schon in der Vergangenheit recht emotional gewesen. Also es könnte also sein, dass man da vielleicht etwas eine Konfrontation verhindern wollte. Man weiß es nicht. Also,
Daniel, vielleicht haben die uns falsch verstanden. Die haben ja gesagt, ihr müsst Zuschauer über Emotionen kriegen. Und dann haben sie direkt mal gesagt, ja, 10 Euro, Emotionen kosten Geld. Oh Mann.
Ja, oder also, was, nichts kostet, nichts wert. Hier, 10 Euro, das ist so ein Spektakel. Ihr müsst kommen. Das haben wir nur 25 Mann in die Halle verloren.
Es haben sich nur 250 Euro. Also manch ein Bundesligist hat diese Saison weniger Geld.
Ja, du weißt nicht, ob die gezahlt haben. Da waren 25 Zuschauer. Also,
ach so.
Vielleicht hatten die Freikarten, die 25 Freikarten, die es gab. Ich weiß es nicht. Und jetzt pass auf, jetzt ging das Spiel 7-6 aus. Und dann denkt man ja, oh, das sind schon viele Highlights. Und dann muss man sich immer versinnbildlichen, dass es noch mehr Karten gab in diesem Spiel als 13. Ich habe gar nicht nachgezählt, aber es waren mehr als 13 gelbe und rote Karten plus 3 rote Karten in den letzten Minuten. Und dann war etwas, wo ich selber nicht genau weiß, wie man das handhabt. Und zwar hat Bergheimer Futsal Falcons haben 2 rote Karten bekommen und standen da mit 3 Spielern auf dem Platz. Oder sogar noch mit 2, also Torwart und Spieler. Und haben es dann auch entschieden, wohl das Tor direkt zu schießen, einfach um keine Zeit zu verlieren. Das finde ich schon mal eine ganz clevere Lösung, weil das Tor fällt also safe. Ja. Also schieß schnell. Und dann ist die Frage, wie viele Spieler darfst du auffüllen? Ich würde jetzt auch mal spontan sagen, alle. Weißt du
Ja,
das?
das ist eine richtig geile Regelfrage jetzt gerade, weil sowas kriegst du halt, wollen wir es mal so sagen, auf höherem Niveau eher selten. Aber in der Mittelrheinliga kriegt man solche Spektakel. Ich glaube, also aus meiner Perspektive, ich habe noch nie sowas erlebt, dass mehr als ein Spieler tatsächlich dann vom Platz war. Ich glaube, da waren es drei auf einmal. Das waren noch, oder vielleicht oder mindestens zwei auf jeden Fall. Und beim Torerfolg, also, ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich würde auch sagen, komplett auffüllen.
Also das, weil dann haben wir wieder das Thema, was wir vor zwei Podcasts besprochen haben, dass im Futsal die Ahnung von roten Karten eigentlich etwas zu schwach ist. Das kommt noch oben drauf dann. Also wenn du wirklich mal nur wirklich drei Mann, du stellst, hast drei rote Karten, es stehen nur noch zwei Spieler auf dem Platz. Ich meine, das war sogar in dem Spiel so. Und dann kannst du mit einem Eigentor, ja, schnell das Tor hinten reinschießen und dann kannst du einfach wieder auffüllen.
Ja, das ist
Das
schon
darf
krass.
eigentlich nicht
Also,
sein. Das darf einfach nicht sein.
ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über die Frage nach roten und gelb-roten Karten im Futsal. Und ja, da finde ich auch die Sanktion für die drei oder zwei oder drei roten Karten auf einmal, mit die man dann locker wieder, also was heißt locker, mit einem Gegentor kompensiert. Ja, das ist schon schwierig. Da sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Fall, an dem man sowas mal diskutieren könnte unter den Schiedsrichtern der deutschen Futsalszene.
Und jetzt hatten wir schon drei Besonderheiten des Spiels. Es kommt eine vierte hinzu. Ich glaube, das Spiel ist wirklich da, so als Diskussionsgrundlage Highlight. Es gibt keine Videos von dem Spiel, keine Highlights, denn der Mittelrheinische Fußballverband verbietet, halte ich fest, Highlight-Aufnahmen oder Streams, was auch immer. Es darf nicht gefilmt werden und keine Highlights, wenn das gegnerische Team es nicht möchte, meine ich, so ist die Regelung. Ist ja medienrechtlich totaler Bullshit. Also du
Totaler
hast
Bullshit.
Hausrecht und da darfst du filmen, was du möchtest. Die Gegenspieler sind immer Beiwerk dieses öffentlichen Spiels. Du weißt, du begibst dich in ein Spiel, was aufgezeichnet wird. Du musst als Hausherr maximal vorne schreiben: Achtung, sie werden gefilmt. Das kann man also machen, dass alle Bescheid wissen. So, wenn ich spielen will, ja, der spielt ja nicht. Aber er wird trotzdem gefilmt. Es ist Hausrecht. In keiner Spielordnung ist das untersagt. Finde ich schon. Ja. Interessant, was der Mittelrheinische Fußballverband, wenn es so stimmt, was ich gehört habe, das so handhabt.
Ja, also gut, jetzt die Frage, wie attraktiv wäre so eine Aufnahme? Bei diesem Spiel wahrscheinlich super geil. Aber was will ich sagen? Ja, ist auch eine interessante News, dass hier einfach eigentlich auch gegen geltendes Recht einfach verstoßen wird, weil man sollte eigentlich dürfen, ohne dass da irgendwelche anderen Regeln gelten. Nach Absprache finde ich so, ne, wenn man sich abspricht, na klar, wenn der Gegner, man kann ja sagen, oder der Gegner kann ja sagen, er möchte nicht, dass es aufgezeichnet wird. Und dann, wenn dann mehr oder weniger man sagt, ja, okay, dann lassen wir es, aber so läuft es eigentlich nicht. Also eigentlich
So
sollten wir uns auch
definitiv nicht.
ganz, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, eigentlich sollten wir uns echt freuen über jedes bewegte Bild Futsal, das wir
So ist
kriegen.
es, ja.
Ne? Und deswegen, welche Mannschaft auch immer sich da nicht filmen lassen möchte, keine Ahnung, das
Ja,
wäre echt
dann
schade.
spiel
Das wäre echt
halt,
schade.
dann macht was alleine. Dann spiel kein Sport in der Halle. Oder kein,
Ja,
dann
kein
macht kein
Wettkampf.
Ligabetrieb. Dann nehmt bitte nicht an einem Ligabetrieb Sport teil. So,
Genau,
ganz einfach.
ist halt ein öffentlicher Ligabetrieb. Wir wünschen mehr Öffentlichkeit und deswegen bei allen Datenschutz, den ich auch verstehen kann. Und das ist aber das ist eine eigene Entscheidung für sich, und die kann man treffen und dann kann man sagen, man bleibt dem fern. Und dann ist das so. Und das ist völlig, kann ich völlig akzeptieren und respektieren, aber es ist halt trotzdem dann am Ende, das Spiel ist ein öffentliches Gut und das sollte zugänglich sein für die Öffentlichkeit. Sonst sind wir nämlich, ja, das ist durchaus
Aber es war auch nur
problematisch.
das, was eine Erklärung, die ich gehört habe. Also vielleicht, wenn auch die Zuhörer da sagen, nee, das ist doch anders, dann einfach mal schreiben, können wir es klarstellen. Aber
Genau.
deshalb gibt es da kein Bildmaterial. Ja.
So. Gut.
Nationalmannschaft. Willst du noch was zur Nationalmannschaft zu den News sagen?
Was? Nationalmannschaft? Jetzt, Nationalmannschaft gibt es jetzt in Düsseldorf. Ich habe Plakate gesehen in Düsseldorf. Mit Plakaten macht man schon Werbung. Naja, ob sich das rentiert, wird man sehen.
Also, wenn auf dem Plakat und es wäre, wäre es vielleicht Mehmet Scholl, also einer der Alten, die würden einladen, kommt zum Futsal, hier spielt auch Oliver Kahn und Mehmet Scholl Gedächtnisspiel, dann würde ich sagen, okay, da kommen Spieler in die Halle, aber wenn der Michi Meier auf diesem Plakat ist, also das Geld hätte man
Ja.
sich auch sparen können. Also, ich bin der Meinung, das bringt gar niemanden, nicht einen in einer Großstadt in die Halle. Wenn wir
Ja.
vielleicht von einer Kleinstadt reden, wie Chemnitz, Hohenstein, dann vielleicht, wenn du dann diese 18 Riesenplakate aufhängst, die dann auch in der Stadt sehr geballt wirken, okay, vielleicht, dann
Ja.
kennen ja auch schon viele einfach das Spiel, aber in Düsseldorf,
in Düsseldorf, in so einer schnelllebigen Stadt, da rauscht das einfach nur an dir vorbei. Ja, ist die Frage, ist das passend auch für eine nicht etablierte Sportart? Wenn da jetzt ein Eishockey, Handball oder ein Fußballspiel propagiert wird auf dem Plakat, ist das natürlich nochmal was anderes, weil man da auch gewisse Erfahrungen mit verbindet. Und so ist das relativ, ja, man kann es diskutieren, ökonomisch sicherlich, wenn ich mir denke, so da kostet so ein Quadratmeter irgendwas mit bis am Ende bei Tausenden von Euros am Ende, wenn du so ein Riesenplakat hast, für eine Woche oder so, ne, dann bist du da echt, es ist ökonomisch relativ sinnfrei, ob es dann wirklich eine Wirkung hat, ob mehr Leute in die Halle kommen, das würde ich auch in Frage stellen, auf jeden Fall nicht rentabel, und das würde ich auf jeden Fall sichern, oder da würde ich sicher von ausgehen, aber
vielleicht mache ich gleich mal eine kleine Halbzeit da. Ein Teil meiner Halbzeit.
Okay,
dann noch darüber das Thema. Lass mal, dann heben wir das mal auf. Das wäre vielleicht
ansonsten,
spannend.
Ansonsten, was wolltest du noch zur Nationalmannschaft besprechen?
Ja, wie stehst du denn zum Gewinnspiel? Man kann eine Trainingseinheit mit Marcel Losfeld gewinnen als Verein. Man muss, meine ich, beim Spiel sein am Sonntag, Montag, Dienstag. Wer bitte hat eigentlich Sonntag, Montag und Dienstag ausgewählt? Weil alle dort arbeiten beim DFB oder warum? Warum nicht Freitag, Samstag, Sonntag? Das verstehe ich nicht. Castello wäre frei gewesen. Also, naja. Und auf jeden Fall Sonntag werde ich mit den Kindern wahrscheinlich hingehen. 15:30 Uhr, schöne Zeit. Hoffentlich ist Leo der Löwe da. Meine Kinder liebten Leo den Löwen. Das war eher das Highlight. Und ja, es gibt das Gewinnspiel. Und vielleicht im selben Abendzug an dich die Frage, was hältst du von der Siegpflichtansage von Marcel Losfeld.
Jetzt hast du das schon erste zwei Mal. Fragen gestellt.
Das sind zwei Fragen. Kannst du dir nicht merken, soll ich dir aufschreiben? und zwar hat er gesagt, Ziel ist es, beide Spiele zu gewinnen. Nennen wir es Siegpflichtansage.
Du interpretierst eine Pflicht rein. Also kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Ein Training mit Marcel Losfeld. Also erstmal muss man sagen, Marcel ist ein richtig netter Typ. Das erstmal. Und für Kinder ist das bestimmt, also da sollten Kinder sich dran beteiligen, das ist bestimmt mal cool, mit dem Nationaltrainer da auf dem Platz zu sein. Ja, das finde ich für Kids oder sowas ganz geil, wenn das die Zielgruppe dafür sein soll. Dann, also wenn die Zielgruppe Kids wäre, würde ich das auf jeden Fall machen. Ob das jetzt auf Erwachsene ansprechend ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Futsal dafür und auch Marcel dafür etabliert genug sind, aber es ist ja auch eine Art oder ein Versuch, vielleicht sich weiter zu etablieren, auch so ein Gewinnspiel, ne? Auch das Framing aufzubauen, der Expertise und der
Aber Start. Vielleicht gewinne ich es ja, dann lasse ich Marcel kommen, damit er mich scoutet. Nochmal für die Nationalmannschaft.
vielleicht sollten wir Christian nochmal dahin schicken.
Ja,
und das Gewinnspiel für Christian machen, dann kann der vielleicht wieder nochmal Nationaltorwart. Bringt ja auch gar nicht so schlechte Leistung hier und da, ne? Mhm. In der Bundesliga, muss man sagen. Also für mich schon auch oben unter den Torhütern. Aber das war die erste Frage. Gewinnspiel, Training mit Marcel. Zweite Frage, Ziel, Pflicht zu siegen. Okay. Sehe ich ähnlich, weil das ist jetzt Moldawien oder Moldau. Und Schweden, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ne, als Gegner. Hat man schon mal gegen gespielt, sollten beide Mannschaften schlagbar sein. Sollte man da nicht gewinnen, dann würde ich schon auch sagen, das sind Entwicklungstendenzen, die man in diesen Spielen kriegt. Und da muss man auch mal reflektieren, was hat man in den letzten Jahren an Schritten gemacht. Corona berücksichtigen natürlich, ne, weil wir sind jetzt auch in der Nach-Corona-Phase für den Sport, rein sportlich gesehen. Aber ich finde, da ist schon ein gewisser Druck in den Spielen. Da muss jetzt geliefert werden. Also ich würde mich auch über zwei Siege wünschen. Über zwei Siege würde ich mich freuen und ich würde es mir wünschen. Ich würde mich wünschen für die zwei Siege. Nee, weil wenn sie nicht gewinnen, würde ich schon auch, dann kann auch diskutiert werden über die Entwicklung der Mannschaft hier und da. Oder über nötige Veränderungen, die man vornehmen muss. Vielleicht auch Spieler, Kader und so weiter. Weil, ja, das ist halt auch ein Turnierchen, das du durchaus als Sieger verlassen darfst, als deutsche Nationalmannschaft, nach jetzt mittlerweile einem halben Jahrzehnt durchaus interessante Arbeit. Mhm. Ne? So würde ich es mal ausdrücken.
Also kommt in die Halle, macht mit und dann könnt ihr Marcel gewinnen fürs Training oder fürs Kochen. Könnt ihr euch wahrscheinlich dann aussuchen, was Marcel mit euch macht.
Jetzt zieh das mal nicht ins Lächerliche. Also ich finde, für Kids, vor allem für Kids wäre das eine geile Sache.
Es war nicht ins Lächerliche gezogen. Man kann sie andere Aktionen. Das heißt ja nicht, dass Marcel unbedingt eine Trainingseinheit leistet. Man könnte sich auch einen Taktik-Workshop vorstellen. Ja. Also so eine Art Kochrezept. Ja, Taktik-Rezept. Das meine ich ja. Oder auch, warum auch nicht ein Social-Event mit Marcel kombiniert mit Futsal? Ja, war jetzt gar nicht so lächerlich gemeint, aber warum sich nur in der Halle treffen? Warum nicht kombinieren Hallentraining oder Treffen mit Marcel Losfeld und noch ein anderes Event dazu kombinieren, wo man sich auch so ein bisschen näher kommt? Ich kann mir vorstellen, für Teams, wenn jetzt Marcel würde jetzt vielleicht zu einem Team der zweiten Liga gehen und dort trainieren, ist ja auch immer die Distanz da, finde ich, bei solchen Spielern. Ja. Ich hatte das selber mal mit meinem Club in Thüringen, da kamen dann zwei Profis vom Rot-Weiß Erfurt, damals waren die noch Profis. Da ist schon so eine Distanz da, wenn du dann was Kleines vielleicht einbaust, was nicht Futsal ist, kommt man sich vielleicht auch nicht näher, aber man baut die Distanz ab und die Gespräche werden offener.
Also, Liebe geht durch den Magen, ne? Also kochen. Nein, also ich meinte es auch nicht böse mit dem lächerlich jetzt gerade. Ich meinte nur so, ist eine interessante Idee, wie man das auch vermarktet am Ende, ob man da noch mehr macht als Futsal.
Schöne Aktion, schöne Aktion, ja, absolut, ja, kann man sagen, finde ich gut.
Vielleicht kann man da auch nochmal dann einen kleinen Beitrag zu sehen, was daraus geworden ist.
Besser als die Plakate, das ist besser als die Plakate. Ja, die 1000 Euro dann lieber in mehrere Treffen mit Marcel, ohne Scheiß, das ist besser, weil dadurch Futsal-Wissen transportiert wird, es wird Wertigkeit in den Futsal transportiert, es werden Geschichten transportiert, die Spieler, die Marcel dann besucht, werden eben auch noch in 1, 2, 3 Jahren von dem Besuch von Marcel Losfeld erzählen. Somit entfacht man Leidenschaft auf kleinem Niveau. Das ist mehr wert als 15 Plakate in Düsseldorf.
Ja, ist so ein bisschen 1998, ne?
Das stimmt.
So ist es eben.
Zeitungsangst, was ist eigentlich aus der guten alten Zeitungsanzeige geworden? Kommt zum Futsal. Gibt's das? Hat da jemand eine Zeitungsanzeige
zum Futsal über älterer her sucht?
Sowas, ja, das ist doch dann auch gut. Ja.
Verwechslungsgefahr. Okay. Gut. Was gibt es noch? Wir müssen noch irgendwas besprechen,
Ich habe noch ein Thema, aber das hebe ich mir nachher auf für mein Teil.
Okay.
Wenn wir was übrig haben, in den restlichen 20 Minuten. Ich würde ansonsten übergehen zu.
In die Bundesliga vielleicht?
Ja, natürlich. Wollen wir die hier, meinst du? Na? Guck mal. Ich muss mal so einen Stefan Raab-Buzzer hier machen. Das klappt dann besser.
Bundesliga. Oh je. Ach. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Genau, da sind wir wieder. Und wir brauchen den Start der Halbzeit. Oh, zu viele Ton. Jetzt geht's los. Rein. So,
Jetzt möchte ich aber auch nochmal meinen Trailer dazu, meinen Einspieler hören dazu. Den muss ich nochmal drücken jetzt gerade.
Ach so, okay, klar. Jetzt kommt ja unser Futsal-Slogan für die Bundesliga.
Egal wer du bist, was du machst.
Futsal-Bundesliga.
Wunderbar.
Futsal-Bundesliga. So, let's go. Es war, Daniel, der 6. Spieltag. 6. Spieltag Futsal-Bundesliga. Wir hatten durchaus interessante Spiele. Wir haben ja auch wieder getippt. Lagen hier und da auch richtig. So darf man es mal perspektivieren. Wollen wir uns von Spiel zu Spiel hangeln? Wäre das okay für dich?
Wie würdest du denn sonst machen? Aus jedem Spiel eine Szene besprechen und dann im Loop oder was?
Machen, was du willst, kannst du hier.
Du, das ist eine Halbzeit. Du kannst das. Du kannst
ich bin,
das
ich bin Freund des. Ich mag ja auch die Chaos-Theorie, ne? Weil daraus neue Muster entstehen. Aber hiermit verbunden würde ich sagen, wir starten mal mit dem Spiel Penzberg gegen Hohenstein. 1-7. Penzberg hat die erste, ich will mal so sagen, auch wenn es 1-7 in Futsal vielleicht nicht als so eine harte Klatsche zu bezeichnen ist, aber hat die erste Klatsche bekommen. Das heißt, vereinfacht gesagt, hat Hohenstein nun mit mehr Wissen, muss man auch so sagen, mehr Wissen über das Penzberger Spiel. Und ich habe es schon im Spiel Penzberg gegen MCH so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil da habe ich das erste Mal Penzberg über 40 Minuten gesehen. Und da war ich echt, da dachte ich auch so, okay, die kriegen ab jetzt gegen bessere Teams, also wenn die besseren Teams jetzt nicht daraus die Schlüsse ziehen, und das hat Hohenstein gemacht. Die Schlüsse, Struktur, Penzberg wunderbar räumlich auseinandergezogen und wenn man sich die Highlights anschaut, sieht man da Dinger, da läuft Hohenstein komplett übers halbe Spielfeld allein aufs Tor zu, weil Penzberg einfach völlig aufgelöst vorne presst, was sie auch schon gegen den MCH mit durchaus gemacht haben, aber der MCH hat sich anscheinend man hat es vielleicht überschätzt oder unterschätzt, genau richtig. Und Hohenstein hat einfach Penzberg jetzt nicht unterschätzt, ernst genommen und einfach eiskalt von erster Minute bis letzte Minute ungefährdet das Ding. Sicherlich auch noch hier und da ein paar Gänge gar nicht hochgeschaltet oder hochschalten müssen. Penzberg macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, muss man sagen, aus diesen, wenn ich das Spiel so sehe, nach dem Spiel, was ich gegen MCH gesehen habe und jetzt das aus den Highlights, weil die haben jetzt eine Hinrunde mit sehr vielen Heimspielen und in der Rückrunde, ich glaube, 6 Auswärtsspiele. Das heißt, die haben auch aus dem Süden Bayerns da gute Anreisen. Da
wir wissen ja aus dem vergangenen Spiel, muss man sagen, dass es einen deutlichen Heimeffekt gibt, ja. Den wir ja schon auf die Reisen zurückgeführt haben. Das wird ja sehr, sehr schwer.
Ja, also da wird Wacker vielleicht sich noch ranziehen, kommen wir noch drauf. Aber Penzberg 4 Punkte, okay, und die haben sie sich auch wohl verdient. Aber defensiv muss man viel vorsichtiger agieren, finde ich. Also die sind da so ein bisschen Harakiri unterwegs. Und da muss man aber auch jetzt einfach sagen, Hohenstein hat gezeigt, was man gegen Penzberg richtig machen muss. Und Hohenstein hat gezeigt, was die anderen falsch gemacht haben gegen Penzberg. Die gegen Penzberg, also jetzt zum Beispiel MCH oder Weilimdorf oder Mainz, die da wirklich auch erst in Rückstand geraten, und zwar auch deutlich in Rückstand. Also von daher muss man auch hier einfach Respekt an Hohenstein für diese souveräne Leistung, weil die hätten sich auch wie die anderen Teams wie Weilimdorf da erstmal schön, weiß nicht, nass machen lassen können. Also von daher, Hohenstein absolut souverän, 7 Einzel. Spiel gibt es auch, muss ich ehrlich sagen, wenig großartig zu analysieren aus den Highlights, weil es würde sich wiederholen. Weil es würde sich einfach wiederholen, weil Penzberg schon beim letzten Mal, da habe ich schon einiges zu gesagt, ich müsste eigentlich das wiederholen, was ich gegen den MCH gesehen habe. So. Möchtest du noch was zu dem Spiel sagen?
Ja, ich hab ein bisschen analysiert. Ich glaube, dass das trotzdem ja interessant ist für alle Futsal-Enthusiasten oder aber auch für Penzberg vielleicht, wenn man dann doch mal ein paar Hinweise konkret zu den Sachen gibt. Ich fand zunächst einmal die Halle sehr schön hergerichtet. Penzberg macht aus der Halle etwas. Ich meine, dieser Banner, dieser Fußball-Futsal-Banner, der einmal über die ganze Seite ging, ist neu. Sah gut aus, war anscheinend auch gut gefüllt. Es gibt einen neuen Spieler, meine ich, Fialo, Luis Pedro Fialo. Sah aus wie Futsal-Erfahrung. Vom Namen her klingt es auch nach Futsal-Erfahrung. Konnte jetzt nicht viel ausrichten, aber bin mal gespannt, was der Spieler jetzt wirklich macht. Dann, ja, für mich war es ein Spiel von Uta Meleki. Nee, jetzt wieder falsch ausgesprochen natürlich. Nee, falsch aufgeschrieben. Uta Meleki.
Utmaleki.
Utmaleki, ja, so. Christian. Unser Christian. Der Christian U. Also Christian U aus Penzberg im Tor war. Ja, hier sieht man das Problem eben, er gibt alles ohne Torwart-Erfahrung, Futsal, er steht immer wieder viel zu tief, dadurch viel zu wenig Reaktionszeit an 1 gegen 1, das ist ein bisschen schade, da hat man ein paar Sachen gefehlt, gesehen, auch Torwartfehler beim 2:0 war dann auch sein Ding. Ich habe das 0:3 war für mich das Tor des Spieltages, wer es nochmal anschauen will, von Diego Valente. Wunderschöner Pickeschuss genau in den Winkel. Wunderschönes Tor aus dem Lauf heraus. Also das wunderschön, wenn sich das nochmal anschauen möchte. Beim 0:4 sieht man ganz gut, dass die Raute bei Penzberg noch nicht in der Defensive funktioniert. Da könnte man wirklich viel rausholen bei Penzberg, wenn man sich die Defensive da vielleicht ein bisschen genauer unter dem Hut nimmt. Denn besonders bei höherer Defensive, ja, da fehlt ihnen das Loch dahinter. Wenn Penzberg presst, dann ist das Loch zu und dann stimmt die Raute nicht. Dann kann man schön tief spielen. Ja, und da war auch wieder die fehlende Technik von Christian U. im Tor das Problem. Wafrek, wieder ein Torwartfehler. Ich werde kein Freund von Wafrek im Tor von Hohenstein-Ernsthal. Ich finde, er kommt zu spät raus. Er steht auch zu tief beim 1:5. Ja,
Wafrek liebt seine Linie, sage ich mittlerweile schon.
Ja, der klebt da fest. Linie. Da soll man Uhu-Kleber lösen, bitte. Einmal bitte den
aber den Heißwachskleber lösen. Wir nennen es positiv. Er liebt die Linie, so ist das. Also man sieht es auf jeden Fall sehr stark, dass er sehr, sehr gerne auf der Linie lange bleibt, bevor er sich bewegt.
Und beim 1:7 fand ich das, was man ganz gut sieht, was dann fehlt, ist, dann kommt Hohenstein in der Überzahl und der Pivot, der Fixo von Penzberg, geht mit dem Torwart zusammen auf den ballführenden Spieler. Und dadurch ist der Mann in der Mitte frei, der auch nicht geblockt wird vom Pivot von Penzberg. Läuft also durch der Ala von Hohenstein. Und dann geht Torwart und Fixo auf den Ball für den Spieler. Der spielt den Ball rüber, Tor. Also diese klassische 2:1-Situation. Torwart schreit, ich gehe. Fixo bleibt in der Mitte, deckt den Mittelpass zu. Das war eine Szene, wo man da wieder sieht, das sind so Futsal-Basics. Die Jungs haben auf jeden Fall viel zu gut, was auch gut sein kann. Wenn du genau weißt, was du machen kannst, im Groben schon, bin ich gespannt, was die Jungs rausholen.
Ja, also alles, was du sagst, würde ich auch so unterstreichen, ohne es zu wiederholen. Ja. Wichtig einfach, defensiv besser denken. Vielleicht gar nicht immer pressen. Warum nicht auf Konter spielen? Vielleicht sagst du sogar, ne, da war auch Erfolg.
Ich würde als Penzberg nur tief stehen, ja. Konter spielen. Und vielleicht, ja. Wenn man merkt, wer der beste Schütze im gegnerischen Team ist, gut, dann in dem Moment, wenn der Spieler auf der Platte ist, vielleicht Halbfeld. Ja. Dass man dem so ein bisschen vom Tor fernhält. Also genau. Bei Getschim muss man wirklich überlegen, Getschim auf ein Drittel zu verteidigen, bisschen riskant.
Ja. Ich glaube, jede Mannschaft der oberen 5, 6 haben einen guten Schützen da. Und die kann man aber ausfindig machen, indem man sich die vergangenen Spiele so ein bisschen anschaut und sei es Highlights. Die sind schon aufgefallen, ne? Aber ja,
sehe ich gerade hier. Entschuldigung. Okay. Und zwar das Interview fand ich ganz nett von dem Trainer von Penzberg, der meinte, ja, wir lagen 5-0 zurück, vielleicht 2 Tore zu hoch. Ich bin ja so ein Verfechter, dass man das Ergebnis anders interpretiert. Wenn ich 5 Tore fange, dann war es nicht zu hoch, denn ich habe 5 Tore gefangen. Es kann nicht zu hoch sein. Warum betone ich das? Weil ich als Trainer, wenn man sich in diese Rhetorik reinbegibt, zu hoch oder auch Al-Yazar beim Spiel, kommen wir gleich, auch so ein Ansatz. Ja, eigentlich waren wir besser. Nein, wenn ich besser bin, dann gewinne ich. Und wenn ich klar besser bin, dann gewinne ich mit 5 Toren Abstand. Weil wenn ich mir diese Rhetorik aneigne, finde ich jedenfalls als Trainer, dann suche ich die Fehler nicht bei mir. Dann sage ich, ja, eigentlich war ich ja besser, eigentlich muss ich nichts verbessern. Ich war ja besser. Oder ich habe eigentlich 2 Tore zu viel gefangen. Eigentlich war es nur 3-0. Und dann strenge ich mir nicht an, wirklich da ins Detail zu gehen und sagen, nee, ich war nicht besser, ich war schlechter. Wo war ich schlechter? Ja, und wenn es die Abschlussschwäche ist, bin ich da schwächer. Sowas
halt. Ich erkenne hieran einfach die Überflüssigkeit der Kommentare und der Interviews nach dem Spiel. Ganz ehrlich, weil welcher Trainer wird sein Team nicht verteidigen und das vielleicht auch besser reden, als es war. Wir wissen ja nicht, ob er es dann wirklich auch sicherlich ein paar Tage später mit der Mannschaft nochmal dann auch konkret in Kritik ausformuliert, ne? Weil der wird dann sicherlich auch denken, wie hat man diese 5 Tore kassiert, ne? Der wird nicht sagen, wir haben 3 Tore zu viel gekriegt oder sowas. Das sind 3 Tore, die gehen, kommen einfach und dann, wie gesagt, das Ergebnis, am Ende ist es ein Ergebnissport und da musst du dich dran orientieren. Aber in der Öffentlichkeit, da soll man auch relativieren. Also deswegen finde ich diese Interviews direkt nach dem Spiel. Was willst du denn sagen, wenn du den Trainer fragst? Ja, wie fanden sie es? Ja, ich fand es ein paar Tore zu hoch. Ja, schön, subjektiv wahrgenommen, aber analytisch hast du es halt noch gar nicht drin. Deswegen subjektiv immer das Team schützen. Und deswegen sind diese Interviews am Ende auch so ein bisschen überflüssig. Vielleicht sollte man lieber 20 Minuten später eine Pressekonferenz oder sowas mal machen, irgendwie ein neues Konzept, damit man so ein bisschen gesammelter ist und sich mal ein paar Daten oder schon Szenen irgendwie nochmal vor Augen führen kann. Aber so
war noch generell ein schöneres Konzept wäre es übrigens, finde ich, auch für generell auch für die Sportschau und alles, dass man diese Kommentare und die Interviews weglässt der Spieler und lieber Experten, so wie wir, die Spiele ganz kurz, 1-2 Minuten, sehr kompakt auflistet, pro, contra, Heimteam, Gastteam. Also eine Analyse macht, eine objektive Analyse, denn klar sind auch manchmal lustige Interviews dabei, an die Cornflakes-Kommentare. Das ist lustig, aber wir haben halt unter dem einen lustigen haben wir erstmal 500 langweilige Interviews. Dann machen wir lieber eine Comedy-Show, da kann er auch seinen lustigen Satz machen.
Also würde ich die Trainer und auch wenn er, also das kann man natürlich jetzt, das ist ja das Problem, die gehen in die Öffentlichkeit, reden da und dann hört man das und dann denkt man sich so, das ist ja, was ist das für ein verzerrtes Bild, so, ne, ich sehe das anders und so weiter. Aber da würde ich die Trainer einfach auch in Schutz nehmen wollen, ein bisschen, weil, was willst du denn da sagen? Also du willst ja nicht die Mannschaft jetzt erstmal vor der Öffentlichkeit putt machen, du bist jetzt nicht hier
irgendwie. Ja, du könntest ja schon sagen, unsere Abschlussschwäche, du kannst ja sagen, entweder in welchem konkreten Spezifikum warst du besser. Ja, vielleicht war man besser.
Genau, das zwei Minuten nach dem Spiel.
Ja, aber du weißt doch im Spiel als Trainer, du warst selber Trainer, du weißt doch, wo dein Schwachpunkt war im Spiel und kannst sagen.
Aber will man das sagen? Will man das immer sagen?
Das ist die Frage. Ne? Abschlussschwäche, also, Torwartfehler oder.
Legt man sich die Karten offen?
So detailliert wahrscheinlich nicht. Du kommst immer rhetorisch dahin zu sagen: Ja, wir waren halt schlechter. Weil wir haben ja verloren. Ja, das ist dasselbe. Wir interpretieren Ergebnis 1-0. Ja, wir waren verloren.
Es gibt ja auch da PR-Zeugs aus dem Profisport und so weiter. Da sagt man einfach, man war nicht gut genug an diesem Tag und fertig. So, das ist super. Das hört sich, ne, man war nicht schlechter, man war nur nicht gut genug. Mal verliert man, mal gewinnt man nicht, fertig. Und Penzberg muss darauf achten, dass sie jetzt wirklich da Gas geben defensiv. Und wie gesagt, ich würde mich wiederholen zu dem, was ich schon letzte Woche gesagt habe, weil das war eigentlich 1:1 das Gleiche, nur dass Hohenstein die richtigen Schlüssel hatte und das Ding runtergerockt hat. Zack, Hohenstein hat sich oben jetzt etabliert, ist mit drin und will sicherlich noch ein Wörtchen da ganz oben mitsprechen mittlerweile. Sind jetzt drin in der Saison. Aber
alles klar. Dann lass zum nächsten Spiel gehen. Welches willst du?
Ja, nächstes Spiel ist doch hier. Unser Weilimdorf gegen HSV Panthers Duell. Da hatten wir ja getippt. Also übrigens hatten wir beim ersten Spiel auf Hohenstein getippt. Und hier hatte ich die Hoffnung vor dem Spiel, dass die Panthers vielleicht hier den entsprechenden Entwicklungsschritt machen oder halt wirklich auch irgendwie mal Zähne gegen Weilimdorf zeigen. Vielleicht auch motiviert durch die Niederlage bei der DM. Aber da war nicht viel. Weilimdorf, muss man schon sagen, insgesamt, also man muss eines davon ruhig sagen, also die HSV Panthers in den ersten 10 Minuten gut dabei. Kann man, wenn man die Szenen so aus den Highlights schaut, da war gut Akzente. Und wenn man sich so das Spiel von den Daten anschaut, dann sieht man eine gewisse Erkenntnis zu dem Weilimdorfer Spiel aus der gesamten Saison, weil auch in diesem Spiel wieder, wie in den vorherigen Spielen, vor allem im Mittelteil des Spiels zwischen Spielminute 10 und 30, macht Weilimdorf die entscheidenden Dinger. Also hier in diesem Spiel 4-1 und 5-2 weggezogen. Und dann hilft den HSV Panthers am Ende nur der Flying. Da waren die Weilimdorfer mit den HSV Panthers relativ überfordert, aber das war dann zu spät. Und ja, man muss einfach sagen, die HSV Panthers haben jetzt vorher gegen zwei, ich sag mal, etwas schwächere Teams gespielt, haben dort ihre Punkte geholt. Und jetzt kommt da wieder so ein Team, das ein bisschen mehr Futsal liefert und es reicht da noch nicht aktuell. Ja, es ist für mich noch nicht ganz auf der Höhe mit den HSV Panthers. Noch ein bisschen Problemkind der Liga für mich, weil ich denke, die Ambitionen gehen da schon höher ins obere Tabellendrittel vielleicht, auch wenn man das von der Erfahrung und von den, auf jeden Fall die HSV Panthers am Ende des Tages nicht gut genug. So ist es einfach. Willst du das jetzt analytischer betrachten?
Ist ja auch die Auswärtsreise, bleibt ja auch hier vielleicht die Sache. Ja, ich habe ein paar Stichpunkte gemacht. Ich bin ja eher der quantitative Typ, der schön die Stichpunkte runterrattert. Du bist eher der ausfüllende Typ. Ich lese einmal die Sachen vor, die ich mir notiert habe. Ich fand erstmal Vukovic vor Bless das ganze Spiel vorgezogen. Mhm. Muss man aber auch sagen, ganz starke Parade. Einmal in der Knieabwehr, perfekt. Mhm. Für mich neben Pacheco vor 3 Spieltagen bisher die Parade der Saison. Wirklich da gut gemacht. Auch einen 6 Meter schön gehalten, schön gerade geblieben, nicht weggedreht, stark. Ich würde mir wünschen, eigentlich, dass die ein Torwart-Duo spielen. Das wäre für mich der moderne Futsal, zu sagen, ich brauche ein ungefähr gleich starres Torwart-Duo, damit sich die Tormänner gegenseitig stützen und ich auch, wenn einer eben ausfällt, was ja dann eben sein kann, rote Karte, dann kann der andere ja rein nach ein paar sofort. Dann habe ich immer Ersatz, der sofort spielbereit ist und das Duo bleibt, wird ein Duo. Und hier finde ich ich würde beide spielen lassen. Ich finde es schade, dass man das hier nicht modern angeht, die Frage im Futsal. Mhm. Dann 1-0, ja, Ceylani holt viele Dinger raus am Anfang, war eine sehr gute Partie von ihm. 1-0 für mich Stellungsfehler, was ich schon mehrfach angesprochen habe bei Ceylani, steht auch zu tief grundsätzlich, könnte immer 3 Schritte weiter vorne stehen. Dann haben wir 1-1, perfekter Konter. Fand ich ein schönes herausgespielt. 2-1, ein Lob von Bosinovic. Nach langem Abwurf macht er ganz stark. Aber ja, wo war Ceylani? Ja, wieder so tief. Sind wir bei derselben Problematik. Ich würde immer auf 5 Meter stehen, bis im 45-Grad-Bereich kein Spieler steht. Auf 5 Meter stehen als Torwart. Und erst dann tiefer kommen. Aber trotzdem gute Partie von Ceylani. Scheint auch immer von hinten der Push-Faktor zu sein. Wenn Ceylani dabei ist, läuft es besser bei HSV anscheinend. Mhm. Dann haben wir 3-1, Gusasic. Ich mag ihn ja wieder. Der kann nur spektakuläre Tore. Kann das sein?
Das ist dein Lieblingsspieler, ne?
Ja, super. Also war wirklich stark. Saklam attackiert hier Söser, aber viel zu schnell. Hat mir generell nach den Highlights, Saklam war immer einen Schritt zu spät diesmal. War so nicht so sein bestes Spiel. Attackiert nämlich Söser. Söser geht vorbei und dann ist Gudasic überhaupt erstmal da. Und Öztürk, wir haben ihn ja so ein bisschen kritisiert für sein Defensivverhalten. Er ist ja relativ neu. Hat ein ganz starkes offensives Spiel anscheinend gemacht, nach den Highlights und dem Kommentator zu urteilen. Und am Ende, ja, HSV macht 2 Dinger im Flying. Und hier bleibt meine alte Frage. Man holt den Flying raus, wenn es Risiko ist. Für den HSV war Flying in dem Spiel anscheinend kein Risiko. Viel früher. Man hätte es viel früher probieren müssen. Ja, beim 3-1. Einfach mal kommen. Einfach mal Flying jetzt probieren. Klappt das damit besser, weil die Taktik davor hat nicht entsprechend funktioniert. Kampf zu spät. Einfach der Flying. Einfach probieren. Weil anscheinend hatten das die Jungs gut drauf.
Ja, also ich finde ein paar Sachen von dir echt interessant. Einerseits die Torwartsituation im Weidemdorf, ne? Dass Plester jetzt wohl aktuell ins zweite Glied rückt. Also zumindest nach den aktuellen Entwicklungen, die man so beobachtet. Ich hoffe natürlich, dass der deutsche Nationaltorwart mehr Spielzeit bekommt. Und ich wäre auch für so eine Zweierlösung. Vor allem auch einfach mittel- und langfristig da vorzubeugen.
Keiner unserer Nationaltorhüter spielt aktuell Bundesliga. Göde ist weg.
Lässt mich nicht mehr ausreden. Ne? Ja, das ist meine Halbzeit. Aber damit verbunden, genau das ist es. Wir haben aktuell keinen Nationaltorwart dann, natürlich bei Pless jetzt ein Spiel lang bisher, aber kein Nationaltorwart, der tatsächlich höheres Niveau Futsal dann spielt. Das wäre ja auch eine wichtige Perspektive nochmal. Gut, dann Celani, Stellungsfehler, ja, steht auch generell zu tief, vor allem, wenn du ein kleiner Torwart bist, dann musst du einfach...
Egal, wer du...
Oh, falsch.
Was machst du hier?
Ich wollte unser Airhorn machen. Die 20 Minuten sind rum. Ich habe den falschen eingespielt.
Ja, du hast dir alles weggequatscht mit deinem.
Ja, wir machen noch weiter. Wir haben erstmal Halbzeit. Ja,
locker weg. Aber wir sollen auch schon schauen, dass wir noch die Zeit kriegen. Gut, aber wenn ich jetzt mir nochmal Celani vor Augen führe, ist er auch jetzt nicht der größte Torwart. Also auch da ist ganz wichtig, dass du sehr schnell auch vor dem Ball bist. Und deswegen offensives Torwartspiel hier auf jeden Fall zu präferieren. Und Öztürk, ja, habe ich schon gesagt, auch meiner ersten Analyse gegen Düsseldorf. Offensiv eine super Bereicherung für die Liga. Geiler Spieler offensiv. Defensiv, ja, leichte Verbesserung, aber jetzt auch gegen Weilimdorf, dann, da fehlt es halt noch ein bisschen defensiv. Also defensiv muss da echt Arbeit geleistet werden, aber offensiv auf jeden Fall eine Bereicherung und sicherlich auch für die deutsche Nationalmannschaft in der Hinsicht mal interessant, muss man sagen, ne? Ja, und ansonsten zu dem Spiel, wie gesagt.
Mach nächstes Spiel.
Machen wir.
Du wiederholst dich wieder. Mach nächstes Spiel.
Ja, nee. Ich wollte es zusammenfassen, aber du hast schon recht. Was soll man dazu sagen? Ne? Was soll man sagen, wenn man die einzelnen Szenen jetzt alle besprochen hat? Insgesamt nicht unverdient verloren, die HSV Panthers. Und Weilimdorf will oben noch wieder ein Wörtchen mitspielen, will sich nicht abhängen lassen. Aktuell, das können wir jetzt ja mal kurz sagen, weil Stuttgart nicht gespielt hat. Weilimdorf und Hort hinter Stuttgart, aber Stuttgart scheint da so ein Tick weiter vorne zu sein als die beiden Verfolger. Nun gut, dann kommen wir jetzt mal auf das Spiel, das ich in ganzer Länge gesehen habe. Und zwar das Spiel zwischen dem MCR Futsal Club Bielefeld und Fortuna Düsseldorf. Das war ja, wenn man so will, mein Verein und dein Verein. Ja, so.
Pass auf, ich habe noch ein paar Punkte sogar zu dem Spiel. Ich meine zuerst mal, weil wenn du es ganz gesehen hast, kannst du es dann besser
ich ergänze dann, ja. Mach mal.
Ich fand erstmal ganz witzig, der Kommentator lenkt ihn um den Pfosten rum. Ich glaube, bei Pacheco, nutzt diesen Ausdruck noch jemand, den Ball um den Pfosten lenken? Ich finde das so lustig.
Den hat er nicht mal um den Pfosten rumgelenkt. Er hat einfach nur die Hand hingehalten. Der ist
aber nur, egal. Nicht schlimm. Ja, Pacheco wieder stark, dreimal gegen Riani. Ich bleibe dabei, so ein bisschen Riani ist noch jung, kann sich entwickeln, aber ist in der Form, Fortuna braucht einen besseren Pivot. Der mit besserer Abschlussfläche. Da waren dreimal 1-1 nicht drin. Ja, das ist schade, da verliert man das. Zwischendurch, da weiß ich gar nicht, ob wir das spielen wollten, eine 1-1-2-Verteidigung, die aber dann auch Lücken gerissen hat, anstatt einfach eine klassische 1-2-1-Verteidigung. Kann man spielen, auch wenn man hoch verteidigt, ist das natürlich ganz gut, hat aber nicht so funktioniert. Ja, beim 1-0, dann passiert es da nämlich, dann blockt Brack nicht, läuft auch so eine ungünstige Drehung, lässt Martic ziehen. Und Yoshida steht auch zu tief und kann Ljubic nicht am Pass hindern. Also der Druck auf den Ball war nicht da. Ja, Yoshida bleibt einfach, glaube ich, 3 Meter vor Ljubic stehen und guckt Ljubic an. Ja. Und ja, schöner Pass in die Tiefe. Schnitzer links stand irgendwie rechts im Bild, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Deckt eben 1-1-2 die Mitte da nicht ab. Ja, und dann geht er durch die Mitte durch. War das 1-0, war anscheinend ja auch gerechtfertigt. Keine Ahnung, ich habe es nicht ganz gesehen. Dann, Getschim war wieder stark, hat gute Schüsse gehabt. Dann haben wir noch 2-0, habe ich noch geschrieben. Er hatte Groth mit zu späten Pass. Ja, ist eigentlich seine Stärke, das Flying. Er rennt, also nimmt den Ball nach einem, er fängt den Ball im Spiel auf, legt los, was man gerne möchte als Torwartspiel. Aktives, schnelles Konter spielen. Chris kann das. Chris ist seine absolute Stärke und spielt da den Fehlpass. Zu spät abgespielt und aber auch mega stark von Ack. Ja, also diesen Ball, den er da bekommt, so zu verwandeln. Empty Net Gold.
Furkan Aas war es.
Furkan Aas, okay. Mega stark aus dem Spiel. Erstes Empty Net Goal und dann, ja, 2-1 nach Flying wieder. Ich fand das Flying-Spiel in den Highlight-Szenen etwas variantenreicher, war schneller. Ja, trotzdem dann, ja, die Tore leider. Und dann, nee, wir machen ja ein Tor. Das 2-1 war ein Flying-Tor, genau. War ein bisschen schneller, aber 3-1 und 4-1 sind dann wieder Empty-Net-Tore. Hm. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Detailanalyse.
Ja, du hast jetzt schon alle Tore besprochen, ne? So, aber ich kann es ja mal so ein bisschen überblickender machen, weil ich das ganze Spiel tatsächlich auch im Überblick habe und angeschaut habe. Und ich habe die Highlights noch gar nicht gesehen, bevor ich das Spiel ganz gesehen habe. Das heißt, ich wusste nicht mal, wann die Tore fallen und wie, ne? Das war ganz interessant. Und zwar muss man sagen, in der ersten Halbzeit fand ich, war es ein recht ausgeglichenes Spiel. Und ich finde auch, dass Düsseldorf auch mit erkennbaren Verbesserungen zu den letzten beiden Spielen jetzt im Verhältnis zu Mainz und Wuppertal am Start war. Das war auf jeden Fall. Vor allem da eine bessere Struktur und auch Spielfluss mit Ball gehabt. Da muss man aber auch sagen, der MCH hat so ein bisschen ins Spiel gebraucht, die ersten paar Minuten. Da war Düsseldorf sehr aktiv, aber auch nicht wirklich gefährlich. Also bis ins letzte Drittel kam man selten. Und so nach 10 Minuten habe ich aber dann das Gefühl bekommen, dass Fortuna, ja, zwar in die ersten beiden Drittel gut bespielt, aber im letzten Drittel völlig ungefährlich ist, weil aber auch dort, wenn es um schnellere Entscheidungen und engere Räume ging, der MCH einfach immer wieder auch die nötige Kontrolle hatte, weil man individuell auch Passlinien, Zweikampfstärke, da war man besser. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass der MCH individualtechnisch und taktisch hier noch den Tick besser war.
Und da verstehe ich, kann ich kurz einhaken, und dann verstehe ich mich genau nicht, warum man hohes Pressing spielt. Wenn der Gegner individuell besser ist, warum dann nicht lieber Halbfeld spielen? Vielleicht bei Getschi ein bisschen höher stehen aufgrund des Schusses. Und aber ansonsten, ja, wenn ich das weiß, warum mache ich das und auch schneller? Also die MCH spielt dann alles schneller und so ist auch 1-0 gefallen.
Ja, also man muss eins sagen, ich war auch ein bisschen berauscht, weil diese beiden Mannschaften kennen sich ja am besten. Man kennt sich ja aus dem Westen, deswegen kennt man sich da am besten. So, um jetzt hier mal einen Reim einzubauen. Aber was ich sagen will ist, Düsseldorf hat eigentlich das am ehesten gemacht, was man erwartet hat aus der Vergangenheit, und vor allem auch ein bisschen in die Karten gespielt des MCHs. Und das ist halt dann auch deutlich geworden, ne? Also erstmal muss ich nochmal was sagen zur MCH-Defensive. Düsseldorf war im letzten Drittel relativ ungefährlich, weil der MCH immer sehr gut zurückgezogen ist und auch die Pässe an den zweiten Pfosten geschlossen hat. Zweimal hat man den Ball auf den zweiten Pfosten. Das ist aber wirklich aus meiner Sicht sehr schön zu sehen, wie man das defensiv in der im Futsal macht, dass man auch den zweiten Pfosten, die Passlinien dazu schließt, weil aus dem spitzen Winkel gegen einen Pacheco, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht, also du hast ja auch schon gerade gesagt, also, oder wie würdest du Pacheco aktuell einschätzen als Torwart-Ex-Spezialist? Was wäre so deine Einschätzung?
Ja, unser AK-47 ist ja unangefochten Platz 1 bisher, Aksentevic vom SFC, und der Platz 2 dahinter, ja, würde ich Pacheco zusprechen, absolut.
Ja, der hat da echt, hat wirklich jetzt in 3 Spielen, die er gemacht hat, 2 wirklich super starke Leistungen gebracht, und insgesamt auch macht er auch noch ein Tor. Auch richtig schön, technisch, richtig gut, muss man einfach insgesamt sagen. Also bisher wirkt er sehr komplett, muss man sagen. Aber lass uns mal weiter drauf kommen. Defensiv, der MCH vor allem im letzten Drittel hat er den Schneid abgekauft den Düsseldorfern. Du sagtest schon, Riani als Pivot vorm Tor. Ja, da ist so gegen so einen Futsal-Torwart, der Technik und Winkelverkürzung drauf hat. Da musst du schon mehr liefern als nur Regionalliga-Level. Das ist halt Bundesliga-Level tatsächlich. Deswegen würde man Pacheco da jetzt auch wirklich weiter oben unter den Torhütern einschätzen in der Bundesliga. Aber dann, genau wie du es schon gerade gesagt hast, da habe ich mir auch überraschenderweise dann die Frage gestellt, warum drückt eigentlich Düsseldorf so häufig vorne, presst so häufig vorne? Mit der Zeit wird das irgendwann ein bisschen aufgelöster, ein bisschen weiter. Und dann kam die letzte Minute vor der Halbzeit, oder kurz vor der Halbzeit war es. Da kam dann die Situation, dass Düsseldorf auf einmal vorne mit 3 Mann auf einer Linie steht. Ne? Yoshida kommt ein bisschen zu spät, Brack bleibt vorne stehen, schafft es nicht, Martic zu blocken, steht auch sehr frontal zu Martic, wodurch er natürlich auch durch seine Konstitution, der ist ja auch jetzt nicht der flexibelste Spieler, der ist ja nicht so, der ist nicht klein und agil, kommt dann einfach nicht mehr hinterher. Martic einfach viel schneller, zieht in die Tiefe, und dann muss ich sagen, exakt der perfekte Zeitpunkt für den Pass, als alle 3 Düsseldorfer Spieler auf der Linie stehen, spielt Robert Lubitsch diesen wunderbaren Diagonalpass in die Tiefe, und Der Fixo von Fortuna wird vom Pivot wunderbar rausgezogen, lässt sich rauslocken, hält nicht die Tiefe und Martic läuft blanko hinten in den freien Raum und kriegt den Ball in Lauf und schiebt das Ding rein. 1-0 und das war abzusehen, weil ich habe so gedacht, so, okay, es fällt ja noch ein Tor, das wusste ich ja schon, aber wie fällt es? Und da dachte ich so, das wird bestimmt so fallen, weil ich habe das ja im Nachhinein gesehen, das ganze Spiel. Ich dachte so, jetzt Düsseldorf könnte hier Probleme kriegen, wenn die weiter so weiter pressen. Und da sind einfach die Senetschler Spieler mit dem ersten Kontakt, technisch, individual, taktisch, einfach immer, ja, immer den Tick besser gewesen, so vom Gefühl. Und ja, das war nicht überraschend, dass es 1-0 fällt. In der zweiten Halbzeit muss ich dann sagen, also erste Halbzeit fand ich ausgeglichen, muss ich sagen. Da hat Pacheco auch noch ein Ding rausgeholt, auch De Groot hat Dinger rausgeholt. Pacheco aber wirklich krasse, auch mit Futsaltechnik fand ich super, also hat mir echt gefallen. In der zweiten Halbzeit ist der MCH besser reingekommen, hatte auch mehr Chancen. Und macht dann, nachdem De Groot die falsche Entscheidung trifft, wie du schon sagtest, rauszugehen, vertändelt den Ball und Furkan Aas. Da lohnt sich dieses Weitschuss-Challenge-Training, das man dann immer beim MCA in den Medien sieht, weil das Ding haut er über die gesamte Mannschaft von Fortuna wunderbar schön in der Luft ins Netz zappelnd rein. Zack, Empty-Net-Goal 2-0 und da wusste ich, okay, jetzt wird Düsseldorf wahrscheinlich auch mehr dem Flying bringen müssen, weil mit 4 Mann hat man da wohl nicht gerockt. Aber ich fand es auch mit 4 Mann nicht schlecht, muss ich sagen. Da hat man natürlich mit De Groot auch einen Torwart, der den Flying spielen kann. Auch der dann das Tor mit eingeleitet zum 2-1. Aber dann hat man gesehen, der MCH ist individuell schon noch einen Tick besser gewesen, auch gegen den Flying. Da kommt man auch in Überzahl die Räume nicht wirklich aufreißen. Ja, und dann kriegst du halt von Pacheco, der den Ball abfängt. So wirklich, ich finde, das Tor sollte man sich als Torwart anschauen. Wunderbar, so ein Dropkick mit der Innenseite. Gar nicht hoch, sondern schön mit Drall an den Spielern vorbei ins Tor. Wunder, richtig geiles Empty-Net-Goal, fand ich. Fand sowieso alle Empty-Net, also die beiden Empty-Net-Goals, die aus dem Spiel heraus da kamen, fand ich richtig geil vom Weitschussverhalten. Ja, und das letzte Tor dann durch Robert Lubitsch, da hat er eigentlich seine gute Leistung, muss ich sagen, auch belohnt, weil er war wirklich stark, muss man sagen, Robert Lubitsch, defensiv und offensiv, wirklich ein Aktivposten, mit diesem Traumpass zum 1-0 und gleichzeitig dann das Empty-Net-Goal zum Schluss, auch ganz ruhig, nimmt den Ball an, läuft erstmal bis in die gegnerische Hälfte und guckt dann, wie er das Ding am Spieler vorbeischiebt oder durch die Beine schiebt. Wunderbar, 4-1. Im Nachgang muss ich sagen, ne, ich sage hier nicht, das war ein Tor zu hoch, weil das wäre Schwachsinn. 4-1 ist 4-1, das haben wir schon festgestellt. Ich muss aber sagen, dass wenn Fortuna sich nicht so dumm anstellt, dann kann man da auch sicherlich vielleicht mal einen Punkt aus so einem Spiel mit Glück rausholen. Aber am Ende ist es nicht unverdient ein 4-1, weil wenn du 4-1 gewinnst und dann auch taktisch dich nicht so reif verhältst, dann da muss man sagen, da war der MCH einfach insgesamt.
Es hat zu wenig Varianz, oder nicht? Würdest du das auch unterstreichen, dass er das, was ich auch bei Mainz, irgendwie zu wenig Varianz in den taktischen Ausrichtungen ist? Irgendwie immer Pressing, 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 Pressing.
Brauchst du gegen den MCH auch nicht machen. Ja. Also das ist halt das Ding. Warum? Also dass die irgendwann die reißen die Situation raus und kommen in den Raum. Wäre jetzt meine Entscheidung gewesen, hätte ich nicht gemacht. Weil ich weiß halt, dass jeder MCH-Spieler relativ druckresistent ist. Der wird nicht nervös, wenn da hinten Pressing geschieht. Nicht? Und mit Cleverson haben sie einen Trainer, wo sie auch noch das Ding auch dann in den entscheidenden Phasen gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf sicherlich auch dann ausnutzen. Also man muss sagen, insgesamt vom Eindruck fand ich den MCH, der hat ein ganz anderes Selbstverständnis, dieses Ding mit Überzeugung auszuspielen. Düsseldorf hat vielleicht da eine gewisse Erfahrung und Reife gefehlt. Und der MCH als Abomeister des Westens der letzten Jahre hatte da vielleicht auch ein anderes Verhältnis nochmal zu diesem Spiel. Und hat da sehr erfahren und reif das Ding runtergespielt gegen Düsseldorf und deswegen durchaus verdient und hat sich jetzt auch da oben in den Top 4 mit jetzt 9 Punkten, ist jetzt 4. Platz, sicherlich auch der Erwartung vor der Saison in die 4., 5. Platz.
Erstmal zweite Halbzeit. Ich geht auf mich.
Gut, aber das zu dem Spiel, mehr muss ich auch nicht dazu sagen, war verdient aus meiner Sicht.
Schade für uns, klar, aber wir haben schon ein bisschen gesammelt, das ist gut. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, dass in dieser kleinen Liga jetzt sogar nur mal mit 9 Teams wirklich jeder Punkt von Relevanz ist. Ja. Und damit möchte ich auch überleiten, in meiner Halbzeit, auf aber das
wir haben
letzte
noch ein Spiel.
Nee, auf das letzte Spiel, weil da geht es ja um, was sind Punkte von Relevanz. Aus meiner Sicht natürlich vielleicht etwas unerwartet oder etwas nicht unglücklich, aber man wollte natürlich 3 Punkte mitnehmen gegen den Tabellenletzten. Aber 1 Punkt bei 9 Teams ist eben viel wert. Und das ist das wieder, jeder Punkt ist in einer 9er-Liga so wertvoll, das muss man sich mal vorstellen, aber so eine 18er-Liga, also das Doppelte, ja, das wären so wie 2 Punkte. Das muss man sich einfach mal so vor Augen führen. Und
das mag ja mein Spiel. Entschuldigung, willst du, darf ich kurz was sagen? Nur kurz. Mhm. Jeden Punkt, den du deiner direkten Konkurrenz jetzt klauen kannst bei neuen Mannschaften, ist halt auch super wichtig. Das war hier ein direktes Duell, ne? Also es war ein 6-Punkte-Spiel.
Also eigentlich 12, weil wir haben nur 9 Teams. Nein, ein 12-Punkte-Spiel. Es war ein 12-Punkte-Spiel. Man hat, guter Einwand. Ja? Das ist also, Mainz braucht nicht traurig sein, nämlich auf Abstand gehalten, 1 Punkt geholt. Da gut und für Wacker freut es mich, dass die Jungs 1 Punkt tun, einfach auch um die Motivation hochzuhalten. Soll ich mal meine Kommentare erst wieder staccato-artig hier aufballern
du kannst und machst wieder, den Rest? Mach mal Tor für Tor für uns.
Ja, ich glaube, ich habe jedes Tor, ich habe echt was immer geschrieben.
Tore jetzt.
Meint erstmal, ich finde die Halle ganz nett, die versuchen auch was. Sie haben ja diese offenen Geräteraumtore. Das sieht natürlich nicht ganz so schön aus und nicht so Bundesliga-like, aber die Tore müssen auf sein, so wie wir gehört haben. Man kann maximal was davor hängen, aber es gibt eben Gründe, warum die auf sind. Das ist dann eben so. Aber natürlich eine kleine Schmucke. Halle. So, dann, 1-0 verstehe ich leider nicht. Der Freistoß waren vielleicht 15 Meter. Warum dort eine Mauer gestellt wird und keine versetzte Mauer. Und das nutzt tatsächlich dann Wacker total schnell aus. Die Zweiermauer, die nebeneinander steht, reagiert zu spät. Der Ball wird schon an der Mauer vorbeigespielt in die Tiefe und dann fällt die Abwehr auseinander. Schade, warum man da überhaupt eine Mauer stellt und wenn, warum nebeneinander. Schöne versetzte Mauer, dann hätte man das leichter verhindern können. Also einfach wie ein einfacher Fehler beim 1-0 schon. Dann beim 2-0 kommt Mainz bei hoher Verteidigung eben nicht schnell genug hinterher, setzt keine Blocks und dann ist der Rückraum frei. Das, was wir eben auch schon bei Fortuna angesprochen haben, das ist eben das Risiko bei hoher Feldverteidigung, dass dieser Rückraum frei ist. Wenn ich da nicht blocke, nicht die richtigen Bewegungen in den Rückraum habe, mich falsch rumdrehe und den Ball hinterher schaue, anstatt dem Spieler hinterher zu laufen, dann verliere ich da wertvolle Millisekunden. Das hat dann hier zum 2-0-Leiter geführt. Dann 3-0. Ja, wir hätten es gern gesehen. Aber es ist mal wieder nicht auf den Highlights, denn der Kameramann war mal wieder zu langsam. Das ist das 3. Tor. Wir haben also schon 3 Tore verloren. Das nervt mich etwas, dass ja, auch krass, die Kameramänner nicht lernen. Wenn der Torwart im Futsal den Ball hat, dann dreht die Kamera so weit, dass ihr vielleicht nur noch den Ball in der Hand des Torwarts seht. Ja,
und Torwart, kein Biss vom Brötchen nehmen
in dem
Moment.
Die fokussieren dann ja bisher immer auf den Torwart in der Mitte des Bildes und kommen dann nicht hinterher oder zoomt raus oder was auch immer möglich ist.
Ja, aber bei dem Tor, Daniel, war es, glaube ich, eigentlich völlig verkackt. Also ganz ehrlich, als hätte er sich einen Schluck Cola oder irgendwie ein Brötchen gerade noch gegönnt nebenbei.
Kurz abgebissen. Die Kameramänner sollten verstehen, dass das ein schnelles Spiel ist. Und da kann eben von einer Millisekunde zur anderen das Tor auf einmal fallen. Naja, sei es drum. Dann 3-1 kommt dann Mainz ran. Ich habe das falsch rum aufgeschrieben, also 1-3. Ja, Wacker, Defensive, hier sieht man eben das Problem bei Wacker. Das ist keine stabile Defensive, die verliert. Die stehen erstmal gut in der Raute, 1-2 Pässe und dann fällt die Raute ganz schnell auseinander, weil die Spieler nicht einrücken, sich nicht covern, kaut keine Automatismen in der Raute. Wenn die einmal zerfällt, zerfällt die. Es ist überhaupt kein stabiles Konstrukt. Da konnte Mainz punkten, dann holt Mainz weiter auf mit 2-3. Erst eine super Parade von Pöls, der auch ein bisschen unorthodox hält. Aber der Kommentator sagt, ein starker Reflex beim Futsal. Wir wissen ja, dass der Torwart beim Futsal ja eher durch Positionierung sich anschießen lässt, überspitzt gesagt. Da war wieder so ein bisschen der Kommentar aus dem Fußball, aber hat er gut gemacht. Trotzdem dann das Tor. Dann, 2-4, wieder Wacker zieht davon. Wölfenschneider sichert leider den Ball nicht. War ein kleiner Fehler von Christian. Hat tut mir so leid, wo ich das gesehen habe. Dann ziehen die davon, dann wieder 3-4, kommt wieder Mainz ran, also eigentlich super spannendes Spiel, ne? Klassiker, Wacker rückt nicht ein, also kein Strongside, ja, blockt auch den durchlaufenden Fixo nicht und dann gibt es keinen Druck auf den Ball, Pöhl steht viel zu tief, dasselbe wie bei dem Penzberger, bei Christian U, steht Pöhls viel zu tief, eigentlich alles falsch in dieser Defensive, ja, nicht eingerückt, kein Druck auf den Ball, Pöhl zu tief, ja, Tor, ja, super gemacht, schöner Pass auch von Mainz, da, dass man das natürlich auch so schön spielt und schön ausnutzt, dann kommt Mainz ran, 4-4, Schöne Reaktion von Wölfenschneider, rennt durch. Dann gab es eine kurze strittige Szene und zwar bleibt ein Spieler von Wacker, war ja kein Foul, war ein kurzer Körperkontakt, liegen. Aber dann sieht, Futsal ist so schnell, das kann niemand so schnell realisieren, dass da ein Spieler liegt, der am Ende ja auch wohl nicht schwer verletzt war. Ja, und Wölfenschneider führt den Kontakt schnell aus. Ja, das ist Futsal, finde ich. Das ist Futsal. Es ist keine Zeit für Fake-Fouls, wo man sich umrollt und und aua und so, sondern...
Du meinst Schwalben und Schauspielerei.
Klar, es gibt ja Schwalbe ist kein Körperkontakt, sondern es gibt ja diese leichten Körperkontakte, die etwas... emotionalisiert werden.
Ja, aber wo du sicherlich keine Schmerzen empfindest, so müssen wir sagen. Wir wissen nicht, ob der Spieler Schmerzen hatte. Wir wissen nur, dass er danach wieder aufgestanden ist und alles war in Ordnung. Und das ist gut. Deswegen daraus deuten wir mal, dass es nicht so schlimm war. Und deswegen auch kein Vorwurf an das Weiterspielen, weil es war auch viel zu schnell.
War nicht sogar gut, ne? Und dann geht Mainz tatsächlich noch in Führung durch Jankovic, wird wieder nicht geblockt, Raut zerbröselt wieder von Wacker. Ja, wie von Shakira, Waka Waka, da hat sich's dann ausgebröselt. Und dann leider, ne, wo Mainz schon kurz vorm Sieg stand, 10 Meter und wird versenkt. 5-5, starkes Ende. Ali Azar meinte, klar, bessere Mannschaft. Ich habe meinen Kommentar schon dazu gegeben. Da müsste ich 5-5 Toren gewinnen, dann bin ich klarer Sieger. Aber war ein schönes Futsalspiel von den Highlights. Wäre ich gerne dabei gewesen.
Ja, war auf jeden Fall spannend. Gut, es gibt viele Punkte, die man hier noch besprechen könnte, aber du hast alle, glaube ich, gut aufgeführt. Ich kann zu ein, zwei Punkten noch Bezug nehmen. Erstmal zum ersten Tor von Wacker durch den Freistoß. Ich glaube, ein Freistoß war es. Da spricht der Kommentator von Verwirrungstaktik von Wacker. Und ich habe mir echt, als ich mir das nochmal angeschaut habe, dachte ich so, ich glaube, Wacker war selbst verwirrt. Die wussten selbst nicht, was gerade passiert. Und deswegen, das war einfach ein Pass, Schießen, Tor. Also es war vielleicht nicht so geplant. Und wenn es geplant war, dann sah es echt real verwirrt aus. So, das hätte echt hohe Qualität. Dann, was muss man sagen? Also, ich fand es interessant, dass Mainz erstmal wirklich auch viele Fehler begonnen hat und dann sich die Tore fängt. Ne? Dann war mir aber auch klar, das Spiel, als ich es im Ticker verfolgt habe, also Wacker wird da auch noch was zulassen. Und dann führt 5-4 Mainz in der letzten Minute und hat einen Kick an der Mittellinie in der letzten Minute. 50 Sekunden Verschluss, an der Mittellinie ein Kick. Und die spielen so ein, also ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen Futsal, da denke ich so, Liebhaber ist, da denke ich so, what the fuck are you doing? Was machst du da? Du spielst so einen Ala-zu-Ala-Ball, die fangen den ab und kriegen dadurch dann ein Foulspiel und den 10 Meter, anstatt das Ding einfach entweder zum Torwart zurückzuspielen und der pöterst dann irgendwie per Lob nach vorne, damit Zeit vergeht, weil lieber gibst du der gegnerischen Mannschaft den Ball im Spielaufbau.
Pölt den Ball zu Pölt.
Genau. Oder als dass du den Ball so riskant rüberspielst und dadurch den Konter fängst, weil der schon da nahezu allein aufs Tor läuft. Da fehlt Mainz einfach entweder die Erfahrung, Erfahrung und damit verbundene, vielleicht auch taktische Ausrichtung, in dem Moment das auch zu klären. Ne? Da wirklich zu sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal ganz clever spielen, wir haben noch 50 Sekunden und wenn ich davon 20 Sekunden nochmal von der Uhr kriege, bevor der Gegner den Ball hat, ist das schon mal ein riesiger Gewinn, weil dann habe ich lieber mal kurz 30 Sekunden die Verteidigung, aber vom Spielaufbau aus, damit du Ordnung hast. Und das war für mich dann natürlich das entscheidende Ding. 50 Sekunden Verschluss darfst du dieses Ding nicht mehr aus der Hand geben, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass Wacker da jetzt dann noch großartig den Flying vielleicht sogar bringen kann, wenn du den Ball da rüberschießt. So, das ist ja alles, das kannst du alles mehr in den 50 Sekunden klären und dann hauen die das Ding da per Ala zu Ala Ball. Und ja, deswegen finde ich, ist auch ein verdienter Punkt für Wacker, weil sie da bis zum Ende das dann auch so aufmerksam gemacht haben. Und für mich dann auch ein ganz verdientes 5-5. Wacker ist jetzt mit einem Punkt drin, hat 3 Punkte Rückstand auf Penzberg, und also gar nicht so viel Abstand am Ende des Tages, weil es ist eine kleine Liga. Und Mainz muss auch gucken, dass sie da unten jetzt, dass sie Punkte holen in den nächsten Spielen. Und ich finde, und da bin ich jetzt auch mal ein bisschen ich will da mal nach vorne schauen. Auch Düsseldorf mit ihren 6 Punkten aus den ersten 2 Spielen. Ich habe schon damals gesagt, das trügt so ein bisschen. Ich wurde bestätigt, jetzt hat man die nächsten 3 Spiele verloren. Auch die müssen schauen, dass wenn Wacker da mal ein Spiel gewinnt, dass sie da ihre Punkte gesammelt haben, weil sonst entwickelt sich da eine Dynamik. Und diese Dynamik nennt man dann halt Abwärtstrend, so, wenn man so will. Und das wollen wir, da würde ich jetzt zum Beispiel, also das, ich will jetzt nicht sagen, hier wird Abstiegskampf vom Platz 6 aus, aber es kann halt ganz schnell gehen. Und Wacker hat ein Lebenszeichen gegeben und wenn sie das richtig analysieren und vielleicht den nächsten Punkt holen und vielleicht mal einen Sieg und der Rest punktet nicht, dann ist Wacker auf einmal nicht mehr Letzter. So muss man es einfach mal sehen. Das geht ganz schnell bei so neuen Mannschaften, wenn du keine Punkte holst unten. So, deswegen herzlichen Glückwunsch an Adi Yassar, der seinen ersten Punkt geholt hat in der Bundesliga und vielleicht dadurch jetzt so einen gewissen Auftrieb hat. Wer weiß, ne?
Und ja, dann schön. Ja. Liga bleibt spannend da unten. Das ist auch wichtig für alle, für das Erlebnis. Bundesliga, ganz wichtig. Super. So, ja, dann sind wir am Ende, oder? Bundesliga?
Ja, du hast auch wieder, warum machst du hier so viele Notizen? Ich dachte, wir machen das mal ganz kurz heute. Aber wieder Bundesliga ja,
du, ausgeartet. Du fügst immer zu viele.
Ausgeartet. Weimar artet aus.
Wenn ich mir das schon anschaue und konsumiere, dann kann ich auch direkt die Daten verarbeiten, die ich da sehe.
Ja, ich wollte mich extra kurz halten und dann sehe ich hier, bumm, Weimar packt aus.
Ja. Dann glaube ich jetzt nicht meine letzten Minuten. Ich wollte noch ein Thema diskutieren. Eigentlich zwei, aber wahrscheinlich schaffe ich nur eins. Reicht dann auch. Und zwar das Thema, was ist eine Auswahl im Futsal? Eine deutsche Nationalmannschaft, warum ist die wichtig und warum ist das ein Puzzlestein für die Futsalentwicklung bei richtigem Verständnis? Und da möchte ich auf die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft eingehen, denn die wird jetzt ja gerade gegründet. Und man kann eine Nationalmannschaft gerade in einer etablierten Sportart wie Fußball, Handball, Volleyball natürlich als Leistungsmaximierung sehen, auch als Anreiz, dass junge Spieler sich in den Sport begeben. Ich möchte gerne Nationalspieler werden, weil sich alle in der Szene schon kennen, alle sind vernetzt, die Ligen sind etabliert. Wenn wir aber von einem nicht organisierten Spielbetrieb sprechen, wie bei den Senioren-Männern vor einigen Jahren, das ist jetzt schon auch heute natürlich ein bisschen anders durch die Bundesliga, und gerade bei den Frauen bei nur einer Liga, dann finde ich, hat eine Nationalmannschaft neben der rein sportlichen Leistung, die eigentlich nicht wichtig ist am Anfang. Es geht für mich, finde ich, um Vernetzung. Wie führen wir verschiedene Spieler aus verschiedenen Vereinen zusammen? Und wir maximieren nicht den sportlichen Erfolg, sondern wir maximieren den Effekt aufs System. Also selbst wenn ich vielleicht 20 Spielerinnen habe, dann nehme ich von diesen 20 Besten die 5 schlechtesten trotzdem raus und nehme eher Spielerinnen 20 bis 25 mit rein, die aber aus anderen Vereinen stammen. Vielleicht aus jedem Verein eine. Einfach damit Wissen weitergeben wird, damit die Community zusammenwächst. Und das passiert gerade beim Frauenfutsal nicht. Da war ich ein bisschen schockiert. Es wurden erst 25 Spielerinnen eingeladen. Es gibt ja aktuell 6 Teams in der Regionalliga West. Davon waren dann 18 direkt aus Westfalen. 2 Spielerinnen kommen eigentlich aus Westfalen, spielen aber für die Futsal Panthers Köln. Also eigentlich da Mittelrhein, aber dann irgendwie doch nicht. Noch 3 gehörlose Spielerinnen und eine Spielerin noch. Keiner von TC Freisenbruch, keiner von Fortuna Düsseldorf, keiner von vom PCF Mülheim. Also diese Clubs ausgelassen. Ja? UFC Paderborn, UFC Münster. Ja? Und die Futsal Panthers Köln gibt es eben. Und jetzt wurden aus diesen 25 nochmal nominiert. Es sind eigentlich nur Spielerinnen aus Westfalen dabei. Denn jetzt 2 Spielerinnen von den Futsal Panthers Köln sind eben formal Mittelrhein, aber haben die Connections. Und das ist das, was beim Futsal vor ein paar Jahren passiert ist.
Aber warte mal.
Großer Fokus auf Leistung.
Ja, aber das sind dennoch Spieler der Futsal Panthers Köln. Also vereinsangehörige Spielerinnen der Futsal Panthers
Köln. Kommen aber ursprünglich aus Westfalen wohl.
Das ist ja Zufall dann.
Ja, aber die gehören ja zum Netzwerk der Westfalen. Ja, das ist das Problem. Der Kader wird eben nominiert von Spielern des UFC Münster. Ja, Fabian, nee, wir hatten ihn schon da. Super Mann, ich respektiere ihn absolut für die Futsal-Meinung. Warum Podcast? Es ist auch richtig, meine ich, die Spielerin wahrscheinlich zu nehmen, die er nimmt, weil die Qualität stimmt. Es werden die besten 20 Spielerinnen sein. Da bin ich ganz sicher, dass das Fabian richtig macht. Mir geht es aber darum, beyond zu schauen. Was ist der Sinn der Nationalmannschaft? Und da würde mich mal deine Meinung interessieren. Ist es nicht aus deiner Sicht, würdest du da auch andere Spieler mit reinnehmen, auch wenn sie vielleicht nicht die Besten sind? Hinten raus, die besten Spielerinnen weglassen, aber die 5 schlechtesten der 20 und aus den anderen Vereinen wenigstens eine mit reinnehmen, um diese Connection herzustellen.
Du warst jetzt schon sehr ausführlich. Also die grundsätzliche Frage ist jetzt eigentlich danach, müssen wir jetzt schon so leistungsorientiert arbeiten oder vielleicht doch eher auf Proports- und Chancenbasis, also dass die Chancen entstehen dazu und damit auch Wachstum und Entwicklung entsteht? Welchen Welchen Effekt kann die deutsche Nationalmannschaft für die Frauen jetzt vielleicht besser also ermöglichen? Ja, ich komme ja selbst aus Westfalen, beziehungsweise bin im FLVW tätig und saß da noch letzte Woche mit Fabian neben den Nationaltrainer dort in der AG-Sitzung. Und ich bin da auch gerade am Konzipieren für die Auswahl auch, die dann schlussendlich auch Richtung Stützpunkt, Arbeit und so weiter geht. Und das ist eine echt gute Frage, Daniel. Erstmal das vorab. Eine richtig gute Frage, weil das eine Grundsatzfrage ist. Wie sollte man von Anfang an konzeptionell arbeiten? Man hat hier natürlich durchaus das Recht zu sagen, ich mache meritokratisch, weil alle Nationalmannschaften, die wir kennen, gefühlt halt nach Leistung nominieren. Und das ist auch irgendwie in unserem Denken, auch gesellschaftliches Denken. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, dass wir sehr schnell dahin tendieren, okay, hier müssen die besten Spieler spielen in dieser Nationalmannschaft. Ich finde das jetzt ein sehr interessanter Gedanke, dass der von dir kommt auch noch als Ökonom. Ne? Finde ich, also, da habe ich dich jetzt lange genug dran bearbeitet, hoffe ich, als Ungleichheitsforscher, dass hier die Frage danach ist, wollen wir nicht lieber eher mehr oder weniger einen Proporz schaffen, also alle gleiche Zugänge, also sozusagen einfach mal aus jeder Mannschaft beispielsweise je eine, damit als aus der Nationalmannschaft wiederum Effekte in die Vereine getragen werden, die dann wiederum Motivation bis hin zu besserer Struktur und also es kann alles dazu führen. Also der menschliche Effekt, der da oder soziale Effekt, der entstehen könnte. Und da muss ich echt sagen, weil du das so ansprichst, das fände ich aktuell, wenn ich mir die Frauennationalmannschaft anschaue, weil da auch der Ligabetrieb echt noch sehr, ja, nur im Westen wirklich läuft, so einigermaßen und da gibt es ja auch Probleme. Und wenn man da wirklich eine Niedrigschwelligkeit drin hätte für Vereine. Man kann ja dennoch natürlich den größten Stamm dann aus Westfalen nehmen, weil dort halt dann auch mit Münster und Paderborn und so weiter, da sind halt die aktivsten und auch durchaus die aus dem höheren Fußballbereich der Frauen stammenden Spielerinnen. Aber ich finde es auch schon, das war ja auch eine Kritik, die ich unter anderem jahrelang in Westfalen damals zu der Münsteraner Hegemonie hatte, weil dort wurde nur Münster immer nominiert, also sehr stark Münster nominiert, obwohl man in der Regionalliga schon nicht mehr, das war nicht mehr leistungsgerecht. Das war aus meiner Sicht dann auch problematisch.
Große Systemkritik von Sebastian Rauch, mal was Neues.
Nee, ich bin ja selbst dann Westfalen-Auswahltrainer geworden und habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich aus mindestens 5 oder 6 Vereinen Spieler nominiere. Und das habe ich immer so gehandhabt. Und deswegen, ich hätte auch einfach komplett Sennestadt nehmen können. Und dann hätte ich auch beim Landesauswahlturnier vielleicht bessere Ergebnisse erzielt. Aber ich wollte halt auch Schwerte drin haben. Ich wollte die Verbandsliga-Teams drin haben. Ich wollte immer 1, 2 Verbandsliga-Teams abgreifen. Ich habe einen Trainer aus dem Verbandsliga-Team dort mit hochgezogen in die Auswahl, damit er dort lernt. Ne? Dass er sich da mit Futsal weiter auseinandersetzt in der Auswahl. Also, ne? Und der ist dann mit seiner Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen. Vielleicht war das auch ein Effekt. Also das sind diese sozialen Effekte, die du einfach kriegst, wenn du nicht nur auf Leistung gehst. Und das müsste vielleicht für die Basisarbeit, die Basiseffekte, lass uns das mal so nennen, die Effekte für die Basiseffekte einer Auswahl zu Beginn auch Bedeutung haben. Also von daher eine sehr gute Frage und sollte zur Reflexion, vor allem jetzt bei der Frauennationalmannschaft, durchaus beigetragen werden. Ich kann mich ja mit Fabian mal darüber unterhalten oder andere, die da, weil ich ja selbst auch da durchaus Zugang zu habe. Aber ich denke, da sollte man sich Gedanken drüber machen, weil sonst wirkt es tatsächlich wie eine Wiederholung der damaligen Münsteraner. Mhm. Auch so manchmal
das hart kommt am auch Wind zu der Neid. Sache. Also die Spielerinnen, ja, bei denen, die nicht nominiert werden, die respektieren dann die Nationalmannschaft nicht. Ja, weil die sagen, nee, hey, von uns niemand dabei.
Ja. Das sind dann antisoziale Effekte, dass du einfach auch dann Neid, aber auch Missgunst und Antipathie entwickelst. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine Community. Und es war ja damals schon als Münster und auch die Nationalmannschaft am Anfang, weil da war Paul Schomann, das war ein Wendelin Kemper, das waren alles Westfalen. Und auf einmal hast du so Münsteraner Spieler beim ersten Länderspiel, die waren Platz 7 in der Regionalliga und du hast da eine Handvoll Münsteraner in der Nationalmannschaft. Das ist halt auch nicht mehr meritokratisch korrekt dann am Ende des Tages. Hier haben wir aber tatsächlich in der Frauennationalmannschaft durchaus meritokratisch leistungsgerechte Nominierung, aber durchaus kritisierbar, weil dann
schon vorbei. Ja, mach.
Mein letzter Satz, dann der Effekt für die Basis vielleicht ausbleibt und der Satz ist länger und dann natürlich Erinnerungen wach werden bei einigen aus der Community, dass wir schon mal so eine, und jetzt sage ich es zugespitzt, eine Vetternwirtschaft aus Westfalen hatten in der Nationalmannschaft. Und das sollte sich jetzt, da sollte die Pionierarbeit, die da geleistet wird in Westfalen und in Münster, die sollte sich da jetzt nicht durch so eine reine Leistung, die wird sowieso drin sein, aber vielleicht sollte man da nochmal ein bisschen breiter gefächert. Aber die Frage ist auch, kennen wir genau die Strukturen? Ne?
Und, ja, Struktur ist ein guter Punkt, aber ich finde, die Struktur ist ja genau wie damals. Renate Lingo ist Paul Schomann, also jemand vom DFB eingesetzt, ohne Futsal-Kenntnis. Und Fabian Nehm ist Daniel Gerlach, beziehungsweise Wendeli Kemper, die mit Futsal-Erfahrung das Ganze managen. Das ist genau gleich gemacht. Wir haben genau ein kleineres Feld von Teams.
Das ist auch interessant, weil ich finde deine Perspektive super interessant, weil du von außen da drauf schaust und du siehst einfach diese Parallelen, diese Analogie zu früher. Und das ist ein scharfer Kritikpunkt, den du da bringst, finde ich. Und der ist auch, wenn man das vom Proporz aus betrachtet, von der Entwicklung einer Sportart in der Breite, ist diese Kritik durchaus berechtigt, weil wir sind halt noch nicht dabei, dass wir überall Ligen haben und sagen können, uns da schlachtet alles ab.
Die Kritik steht übrigens nicht im Widerspruch zum Ökonom, denn im Ökonom geht es um langfristige Wohlstandsmaximierung. Und Wohlstand, wenn wir das nennen als Wohlstand, ist guter Spielbetrieb, mehr Teams, mehr Spielerinnen, ist das der Maximierung, dient der Maximierung, diese kurzfristige Erfolgsmaximierung der Mannschaft. Mal überspitzt gesagt, die Frauen würden sich jetzt tatsächlich für die Europameisterschaft der Frauen Futsal qualifizieren oder für ähnliche Wettbewerbe. Das hat null Effekt. Es hat null Effekt auf die Partizipation von Frauen im Futsal in Deutschland. Wohingegen eben diese Sache mit Nationalmannschaft. Aber
guck mal, wir kommen hier zusammen mit soziologischen, mit ökonomischen Perspektiven und sehen da dann natürlich Effekte und sehen auch durchaus Prognosen und werden dann auch durchaus in unseren Prognosen hier und da bestätigt. Und vielleicht hat man diese Reflexion noch nicht gehabt. Allein, dass ich aufwerfe, guck mal, man kann es nach Meritokratie, nach Leistungsgerechtigkeit machen oder man kann eine Chancengleichheit aufbauen am Anfang und alle erstmal eine Möglichkeit geben, auch damit soziale Effekte entstehen. Und dann mit dieser Perspektive kann man auch eine gewisse Offenheit entwickeln und auch eine, ich sag mal, eine fachliche, professionelle, Verpflichtung dazu, weil man hier natürlich mit einer Auswahl eine Verpflichtung hat, weil das Dach hier gerade vor dem Haus gebaut wird. Das Dach muss dazu führen, dass es nicht regnet und da unten im Haus gebaut werden kann. Und das ist dann natürlich der Gedanke des Proports, der Chancengleichheit und der sozialen Effekte, die man sich da wünscht für die
Breite. Für den Proport, wie du sagst, oder Chancengleichheit, kannst du auch, so habe ich das damals gemacht, einfach die Teams anschreiben. Jedes Team soll zum Sichtungslehrgang die drei besten Spielerinnen schicken zum Casting. Man kann direkt sagen, es kann sein, dass die Spielerin schon nach einer halben Stunde gehen kann. Ja, man macht so Wellen, wie eben bei Heidi Klum und Co. Funktioniert, man entdeckt vielleicht unbekannte Spielerinnen und jeder nimmt teil. Jeder ist wenigstens einmal Teil des Sichtungslehrgangs. Ganz wichtig ist auch für dieses Gefühl, vielleicht, das hat gut funktioniert. Ich fand, dass mein System, was ich mir überlegt hatte, war am Ende wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, ich würde es auch, ich habe es dann auch nochmal so gemacht, war eine gute Sache. Aber Sebastian, ich habe noch einen Anschlusstermin. Ich würde sagen, wir haben jetzt wieder eine Stunde 20 geredet, unglaublich. Wer bisher gehört hat, super. Ja, so.
Alles gut. Mr. Weimar, Sie haben heute ja Ihre ganzen Informationen zu den Spielen und Analysen. Also war schön, also war interessant auf jeden Fall. Also ich habe mich auch gefreut, wenn wir heute wieder 10 Minuten länger gezogen haben. Aber wir schaffen es in Zukunft. Also komm, lass uns das mal so als Ziel nehmen. Mal in Zukunft gehen wir Richtung Stunde und dann
probieren wir mal.
Wenn so viel passiert und so viel interessantes Futsal, da passiert halt auch
Bleibt. Was. Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend, den Zuhörern auch. Und du hast wie immer das letzte Wort, wenn ich das erste Wort habe. Hast du das letzte Wort?
Ja, ich wünsche allen einen wundervollen Wochenausklang, weil ich denke, man hört das hier vor dem Wochenende. Und dann freuen wir uns mal auf die Nationalmannschaft. Und ja, Daniel, dir jetzt einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Allen anderen eine gute Zeit. Bis bald. Und
ciao.
Nicht vergessen, liken.
Jo.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.